Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit
Sarah
und Mareike. Und heute ist unsere Anschlussfolge an die letzte Folge. Und als Gäste haben wir wieder Matthias und Chris hier.
Hi, hi.
Hallo.
Ja, wir freuen uns richtig. Jetzt letzte Folge haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet, was die Bibel so zu Ehe sagt, zu Beziehung, beziehungsweise was Ehe ausmacht, warum man vielleicht warten sollte mit Sex oder etc.
Genau, und bevor ihr diese Folge hört, könnt ihr euch gerne auch nochmal unsere letzte Folge anhören, weil diese Folge wird sehr viel darauf aufbauen, was wir letzte Folge besprochen haben. Und außerdem ist es immer schön, unsere Podcast-Folgen zu hören.
So ist es.
Also in letzter Folge haben wir ja schon viel darüber gesprochen und auch angesprochen, dass es für Menschen oder Jugendliche heutzutage so in unserer Generation von Mareike und mir so, wir haben viele Freunde, denen es einfach unglaublich wichtig ist, in Beziehung zu sein und dass sie daraus einfach so ihr Selbstwertgefühl erschließen, ob sie geliebt werden und halt nur wirklich selbstbewusst sein können, wenn sie von jemandem geliebt werden und in einer Beziehung sind. Und unsere Einstiegsfrage heute ist erstmal, wie kommt man ohne eine Beziehung aus? Also es gibt, ja, also für viele Menschen ist es halt wichtig so, aber wie kann man eigentlich dieses Verlangen danach stillen, sozusagen, ohne in einer Beziehung zu sein, wirklich?
Ja, weil, also es gibt natürlich einerseits, was wir auch angesprochen hatten, diese Seite von Nicht-Christen, sag ich mal, die jetzt sich sehr danach sehen, wo man sagen kann, okay, wir haben Gott so. Aber ich persönlich kenne auch in meinem nahen Umfeld sehr viele Christen, die es teilweise, also deren Lebens, also ich würde nicht sagen Lebensziel, aber die das extrem beschäftigt und fast keine andere Gedanken haben, außer ich hoffe, ich finde die richtige Frau oder den richtigen Partner. Ja. Also diese zwei Sachen.
Chris, wann hast du deine Frau kennengelernt?
Vor 3 Jahren.
Okay. Dann sag kurz was Theologisches.
Ja,
und dann gebe ich dir das Mikro, Chris, für die Praxis, weil ich bin mit meiner Frau zusammengekommen, als ich gerade 15 geworden war und sie war 14. Und deswegen ist es total süß und ist auch, wenn man Bilder anguckt, denkt man so, wow, shit. Ne, genau, wir sind jetzt, dieses Jahr sind wir, 17 Jahre verheiratet. Ja, 17 Jahre verheiratet und 24 Jahre zusammen. Da muss man schon mal rechnen manchmal. Genau, aber deswegen, ich war quasi so in meinen Jugendjahren nicht Single. Und deswegen, ich kann jetzt theologisch was sagen, aber ja, wenn ich so praktisch was sage, ist es voll irgendwie unauthentisch, ja. Das eine finde ich, was es wichtig dazu theologisch zu sagen gibt, wenn du hast so cool gefragt, so wie komme ich ohne Partner klar, ist, dass wir aufpassen müssen, wenn wir über Ehe sprechen, dass wir nicht den Fehler machen, der in Gemeinde manchmal gemacht wird und der Singles unglaublich schwer macht, ist nämlich, dass so Ehe und Familie als die eine ideale christliche Lebensform hingestellt wird. So, ja. Chris sagt laut Amen, okay. Also so dieses, das ist das Ziel. Jeder Christ muss verheiratet sein und Kinder und Familie haben. Und wenn du es nicht hast, stimmt irgendwas mit dir nicht. Und alle fragen so, oh, warum hast du denn noch keinen Partner? Und ausgerechnet du so, ja. Dass wir da nicht reinfallen, weil biblisch betrachtet, und das ist besonders 1. Korintherbrief, ist dieses, verheiratet zu sein ist nicht das christliche Ideal. Single zu sein ist genauso ein wertvoller Lebensentwurf, eine Lebenssituation. Wenn man sogar sagen würde, es gibt ein christliches Ideal, dann ist es das Single-Sein, um sich Gott zu widmen. Das ist verrückt, ja? Also ich meine, Jesus war Single, hat das erfüllte, absolut menschliche Leben gelebt, Paulus war Single und sagt im Korintherbrief, wenn es nach mir ginge, würde ich mir wünschen, dass ihr alle seid wie ich und euch ganz Gott widmen könnt. Also wenn es ein christliches Paradigma gibt, dann das. So das Umgedrehte von dem, was wir oft denken. Da müssen wir einfach total aufpassen, dass wir da nicht reinfallen. Dass man nicht denkt, mein Leben ist nicht komplett, wenn ich nicht verheiratet bin. Und das ist in unserer heutigen Zeit eher so auch dieses, okay, mein Leben ist nicht komplett, wenn ich nicht den oder die Partnerin habe. Also das ist so ein theologischer Punkt, glaube ich. Kann man es ohne Partner aushalten? Ja, kann man. Also ich glaube, Jesus hat das komplette Leben gelebt und er war Single. So, das ist theologisch. Christian, jetzt bin
aber
ich gespannt.
Jesus ist ja auch Gott. Mhm. Also das ist, also ich will jetzt nicht sagen, er war kein normaler Mensch, aber er war halt schon krass so.
Den Satz, er war schon krass, finde ich sagen, ja, Amen.
Aber er
absoluter
war ein
krass.
Moment. Ja, er
ja
war
genau,
Mensch.
Aber aber er war ganz Mensch. Das heißt, und was ja. Und der Hebräerbrief sagt das auch explizit, okay. dass Jesus auf jede Art und Weise versucht worden ist, wie wir versucht worden sind.
Ja, ich finde das immer schwierig, weil wenn man so sagt Gott, dann sagt man ja Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das heißt, wenn ich so denke, okay, Jesus ist Gott, ja, wahrscheinlich widerspricht es dem Aspekt jetzt nicht, dass er ganz Mensch war, aber irgendwie ist das so verrückt zu denken. So.
Total, weil, klar.
Ja, ja.
Aber ich würde sagen, bevor wir tief in die Trinitätslehre einsteigen, lassen wir Chris einmal seine Erfahrungen teilen mit uns.
Ja, jetzt war ich kurz abgelenkt durch die christologische Frage. Aber ja, praktisch. Also ich habe so laut Amen im Hintergrund gesagt, weil mir das Thema sehr, sehr wichtig war, auch als Single. Dass ich das sehr oft in Gemeinde gesehen und erlebt habe und zu spüren bekommen habe. Also als ich nach Deutschland gezogen bin, um Vikar in einer Gemeinde in Süddeutschland zu werden, war die erste Frage, die mir von einem Mitglied dieser Gemeinde gefragt worden ist, also nicht von meinen Kollegen, aber von einem Mitglied. Total netter Mann, also nichts gegen ihn, aber es hat es einfach gezeigt, dass es in uns steckt, manchmal so als Christen. Die allererste Frage war, bist du verheiratet und hast du Kinder? Das deutet halt darauf hin, dass das sozusagen als Ziel, als alleinige Ziel oft gesetzt wird und dass man besonders dann sogar von Pastoren irgendwie erwartet, dass sie dieses Leben ausführen müssen, weil sie mussten doch so das Paradigma, die mussten so das Vorbild von diesem Ziel sein im Gemeindeleben. Finde ich also wirklich eins der größten Probleme in besonders in konservativeren Gemeinden. Ein Problem, was wir einfach ansprechen müssen und anerkennen müssen. Ja, wie habe ich jetzt praktisch gemacht? Also Annette und ich lachen, also meine Frau und ich lachen oft darüber, wenn wir zurückschauen, dass eine von den Sachen, was wir aneinander interessant fanden, war die Sache, dass uns unsere Berufung zu der Zeit als zum ledigen Leben, zum Single-Leben so wichtig war. Wir sahen das ineinander und haben da gemerkt, sie braucht mich nicht und er braucht mich nicht. Das hat uns zueinander irgendwie auch zugezogen, was irgendwie so ein Paradox ist und irgendwie lustig. Also deshalb lachen wir auch darüber. Aber für mich war es, ich musste auch damit klarkommen. Also ich hatte auch in meiner Jugendzeit, ich hatte auch Beziehungen vor meiner Frau, wo in der Vergangenheit, besonders auch als Jugendliche, ja, da war auch eine Sehnsucht da. Und ich musste dann auch lernen, und ich glaube, das ist, also nur weil manche Christen die Sehnsucht vielleicht genau so stark haben wie manche Nicht-Christen, heißt nicht, dass diese Sehnsucht deshalb gerechtfertigt ist. Also das, nur weil manche Christen das so empfinden, heißt nicht, dass ihre erste Priorität dann weniger irgendwie Jesus sein sollte. Ich musste in meinem eigenen Leben da wirklich mich fragen, ist Jesus für mich die erste Priorität? Und ich glaube, ich konnte dann auch erst in eine wirklich gesunde Beziehung dann steigen.
Als Jesus das war oder?
Als er es zumindest viel mehr war, als er es vorher gewesen ist. Ja. Also ich will nicht sagen, also ich war ja auch nicht fertig mit dem Punkt. Aber ich hatte zu der Zeit, kurz bevor ich Annette kennengelernt habe, habe ich Gott auch gesagt, also ich bin bereit, gerade auf einen Weg zu gehen, der für mich wahrscheinlich bedeuten würde, dass ich auf sehr lange Zeit keine romantische Beziehung haben würde und es mir bewusst war, es kann auch bedeuten, dass ich nie eins haben werde, dass ich keine Ehe führen werde. Dann habe ich Annette kurz danach kennengelernt und habe natürlich dann auch darüber mit Gott gesprochen, ist das eine Art Antwort auf so diese Situation, in der ich war. Aber ich habe mir wirklich, also ich ja, das war ein Schritt. Ich hatte eigentlich vor, zu der Zeit nach Schottland zu gehen und zu promovieren in Christologie und antike Geschichte. Also das war vorhin so die Fragestellung. Wusste, dass das ein Schritt weg von allen mir bekannten Leuten und Umkreise gewesen wäre und dass ich mich wirklich, wenn ich das tue, voll drauf konzentrieren wollte. Das und auf Dienst. Weil ich wusste, ich kann nicht Beziehungen führen, Promotion machen auf dort, wo ich es machen wollte und auf dem Level, wo ich es machen wollte und gleichzeitig irgendwie mich voll für Dienst hingeben. Und ich wollte die zwei, also Dienst für Gemeinde, für Gott und Promotion dann priorisieren. Hätte ich gemacht. Und jetzt ist es anders gekommen, aber genau, also ja.
Ja, du hast gerade erwähnt, dass du meintest, als du Gott noch mehr dein Leben gegeben hast, beziehungsweise noch mehr Jesus nachgefolgt bist, dann warst du irgendwann an dem Punkt, wo du auch ihm gesagt hast, okay, ich bin bereit. Oder habe ich das so verstanden? Oder?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dann das Gefühl hatte, jetzt bin ich bereit. So im Nachhinein würde ich sagen, ich war besser dafür vorbereitet, auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht so mein Gedanke gegangen, ich habe es jetzt geschafft oder sowas. Ich habe jetzt irgendwie die Hürde überwunden. So war es nicht.
Aber ja, meine Frage wäre dazu, wie kommt man an diesen Punkt, also wo man...
Also ich glaube, das ist immer schwer über einem selbst zu sagen. da glaube ich, ist so diese Gemeinschaft, wovon wir vorher gesprochen haben, auch sehr hilfreich, dass man einfach Menschen in seinem Leben hat, die einem zurückspiegeln dürfen und das wird auch manchmal schmerzlich sein, dass man vielleicht zu sehr an den Beziehungen auch hängt oder an diesem Wunsch auch hängt. Also ich hatte Freunde, die mir das zurückgespiegelt haben, denen ich es auch zurückspiegeln durfte. Das war ein wichtiger Punkt. Kein leichtes, aber...
Ja, cool. Genau, also prinzipiell dieses, wie findet man jetzt the right person? Also sagt ihr einfach so, dass man sollte da einfach auf Gott vertrauen und... ihm vertrauen, dass es dass die Person irgendwann kommt? Oder sagt ihr, okay, ich muss jetzt irgendwie mir die Dating-App, die Christian-Dating-App runterladen? Oder was weiß ich? Also, weil ich kenne, wie gesagt, jetzt mein Umfeld und ich kenne, wie gesagt, auch Leute und es tut mir wirklich leid für die teilweise. Also, was heißt leid? Aber ja, es macht mich selber traurig, wie verzweifelt die auch sind, so, weil sie immer denken, okay, für sie gibt es niemanden.
Ich finde, die Frage ist für mich zumindest unterschiedlich gelagert, je nachdem, wie alt jemand ist. Wenn jemand 15 ist und sagt, ich bin verzweifelt, was tue ich nur, wo ist die richtige Person? Es ist was anderes, als wenn jemand, sagen wir, 38 ist und sagt, ich würde eigentlich wirklich gerne heiraten, aber es hat nie funktioniert, ich habe nie die richtige Person gefunden. Und je nach Situation würde ich unterschiedliche Ratschläge geben, muss ich ehrlich sagen. Jetzt reden wir über Jugendliche, ja?
Ja.
genau. Nicht über also 38-Jährige wie mich.
Nee.
Ich finde nicht, dass es den einen Ratschlag gibt. Vielleicht, Chris, hast du ihn. Ja, dann bin ich voll gespannt, von dir zu lernen. Weil das Leben ist unglaublich komplex und jede Lebensgeschichte ist anders. Ja? Was ich aber erstmal finde, also wenn ich einmal so, ohne so altersarrogant zu wirken, das ist, wenn du 15 bist, du weißt noch so wenig von deinem Leben. Also du weißt, du findest selber erstmal heraus, was dich ausmacht, in welche Richtung dein Leben gehen soll.
Mhm.
Du weißt noch gar nicht so richtig, was in einem Partner für dich wichtig werden wird. Als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, ich war 15, das war einfach, ich fand sie toll, habe mich verliebt, sie fand mich auch gut irgendwie okay und wir waren zusammen. Wir hatten keine Ahnung, was unser Leben bringt. Aber das ist dieses, weißt du, ganz viel, was dein Leben ausmacht, wirst du noch entdecken, ganz viel wird sich formen, gerade nach der Schule, in so Anfang 20, ganz viel wird sich herausentwickeln und da wirst du ganz viel entdecken, erstmal, wie du dein Leben gestalten möchtest.
Mhm.
Und das hat ja unmittelbare Einfluss oder Auswirkungen darauf, was für ein Partner geht diesen Weg mit mir oder welche Partnerin, ja. Also da will ich einfach nur sagen, wenn man Jungs und Jugendliche ist, so don't be so hard on yourself, so im Sinne von, oh, ganz vieles entwickelt sich noch. Das zweite ist, glaube ich, dass es so ein Herzensthema ist, und da hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen, diese Selbstwertthematik, dass ich, gerade wenn ich keinen Partner habe und ich habe das Gefühl, oh, alle meine Freunde haben eine Freundin oder alle meine Freundinnen haben einen Freund und ich bin der Einzige oder wie auch immer, wie man sich ja schnell fühlt so in dieser Verzweiflung, dass man sich da immer und immer wieder im Rahmen von geistlicher Gemeinschaft, von der Jugendgruppe, von engen Freunden in diesem Wert birgt, den Jesus einem zuspricht, den Gott einem zuspricht. Ja, also ich bin wertvoll, unabhängig davon, ob ich jetzt eine Beziehung habe oder nicht. Und dann vielleicht in diesem Altersargument, was ich gerade gebracht habe, auch ein bisschen Trost findet. Ganz viel wird sich entwickeln, ganz viel wird sich geben. Ganz ehrlich, wenn ich an die Beziehungen denke, die andere Leute in meinem Alter, in meiner Stufe dann hatten, die allerwenigsten davon sind irgendwie bestehen geblieben, ja, oder sind, also wenn man sogar hart sagt, die meisten sind auch nicht gut auseinandergegangen dann, im Endeffekt, ja. Also so im Sinne von diesen Vergleichsneid oder diese, so, oh nein, ich armer Kerl, weil das einfach so ein bisschen abzuschwächen, zu sagen, nee, ich muss da nicht rein in all dieser, in dieser Härte und dieser Tiefe, weil ich bin geborgen, mein Wert steht fest und wer weiß, was in meinem Leben alles noch kommt. Das ist das eine. Und dann hast du ja gefragt, wie finde ich jetzt die richtige Person?
Ja.
Ja. Und das ist das Ding, wann ist denn jemand der Richtige? Oder wann ist denn jemand die Richtige? Und jetzt die harte Antwort, die vielleicht voll theologisch klingt, ist erstmal, niemand ist der oder die Richtige. Jede Person wird Sachen mitbringen, die dich irritieren, die dich stören auf Dauer. Es wird passieren. Man hat ja manchmal jetzt gerade so TikToks oder so YouTube-Shorts oder sowas, oh, das ist voll das Red Flag-Ding für mich, ja, weil der schmatzt ja zu laut beim Essen. Und denkst du, echt, ist das dein Kriterium, an dem du auswählst, ja? So, oder ich habe eins gesehen, wo sie gesagt hat, ah, nee, ich treffe den nicht mehr auf ein Date, weil der war so nett, der war zu nett. Und du denkst, was suchst du denn? Also erstmal, wer ist denn der Richtige oder die Richtige, worauf schauen wir denn? Und da finde ich es wieder, dass wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen, in der letzten Folge, welche Auswirkungen hat unsere Perspektive auf Ehe, auf die Art und Weise, wie wir romantische Liebe sehen. Und ich finde, das ist doch auch so ein bisschen, wenn meine Perspektive ist mit einer romantischen Beziehung, dass ich jemanden kennenlernen will, um herauszufinden, ob ich die Person eventuell irgendwann in der Zukunft heirate. Was ist dafür entscheidend? Und da würde ich sagen, natürlich, es wird immer jemand sein, den du auch irgendwie, zu dem du dich hingezogen fühlst, ja? Aber zum Beispiel, dass jemand perfekt aussieht oder du jemanden sexuell anziehen oder super attraktiv findest, das wird nicht deine Ehe für Jahrzehnte tragen. Wird es einfach nicht. Ist nicht die Realität. Oder dass jemand, keine Ahnung, super intelligent ist oder einen tollen Job hat oder was weiß ich was, das wird auch nicht deine Ehe tragen, eine Beziehung. Hast du jemand, und da würde ich gerade sagen, wenn man christlicher Jugendlicher ist, ist da jemand, der auch bereit ist, sein Herz für Gott zu öffnen und sein Leben ausrichten lassen zu ihm, für ihn. Ist da jemand, ist da ein Junge oder ein Mädchen, wo du das Gefühl hast, da wächst ein Charakter, da wächst ein Herz in der Person, zu dem ich mich hingezogen fühle. Da wächst was von Geduld, Freude, Nächstenliebe, Offenheit. Dann finde ich, ist die andere Person jemand, der oder die bereit ist und in der Lage ist, sich selbst auch mal hinten anzustellen? Oder ist das jemand, der in allem in der Beziehung immer seine Meinung und Vorstellung dominieren muss? Dann würde ich sagen, oh, halt Abstand. Es wird nicht gut laufen, wird nicht gut enden. Also das sind so Sachen jetzt einfach, worauf ich achten würde, ja, wenn ich überlege, wer könnte der oder die Richtige sein. Wie ich die Person treffe, wo ich die treffe, da sind die Geschichten so unterschiedlich wie jede Biografie natürlich, ja. Und manche treffen frühen Partner, manche treffen späten Partner und so weiter und so fort. Und da finde ich, gibt es jetzt nicht die Formel oder so.
Ich würde an der Stelle sagen, bevor wir weitergehen, dass es kann sein, dass Matthias jetzt gleich los muss, weil wir haben eigentlich gesagt, wir machen bis 18 Uhr und hier während der Aufnahme ist es jetzt kurz davor. Ja, weil es kann sein, dass er an der Promotion jetzt noch schaffen muss oder irgendetwas anderes. Der macht genau das, was ich nicht geschafft hätte, was ich vorher gemeint hat. Ehe, Dienst und Promotion. Richtig Respekt davor. Aber
nee, ich muss gleich los, weil ich die 4 Kinder, die ich mit meiner Frau in die Welt gesetzt habe, hüten muss, bevor es dann gleich in der Gemeinde weitergeht.
Ja, also vielleicht noch eine Sache, und zwar hat Matthias gerade so davon geredet, von der Perspektive von einem 15-Jährigen, so von wegen, dass man sich da so Stress macht, aber würde ja auch sagen, nur so, also wie gesagt, wenn man, keine Ahnung, 19, 20, 21 ist, auch entspannt, oder sollte man sich da Sorgen machen oder irgendwas?
Nee, ich würde mir keine Sorgen machen.
Okay.
Das ist ja aber jetzt total leicht gesagt aus meiner Perspektive, weißt du?
Ja.
Kann auch jeder, der das hört, jetzt sagen, ja toll, du bist verheiratet und so, hast deine Frau früh kennengelernt. Mhm. Ich würde mir keine Sorgen und keinen Stress machen. Ich würde diese Sehnsucht nach einem Partner oder einer Partnerin immer wieder Gott bringen im Gebet. Sagen, ja. Gott, du weißt, ich habe diese Sehnsucht, ich gebe sie dir, mein Leben ist in deiner Hand. Ich bitte dich, dass du zum richtigen Zeitpunkt mir die richtige Person zeigst.
Mhm.
Und ich berge meinen Wert und meine Sicherheit in dir. Ja?
Ja.
Und ich weiß, wer ich bin, hängt davon ab, was du über mich sagst. Das ist das Erste. Und dann entspannt. Weil das Ding ist, wenn du jetzt super verkrampfst und ängstlich bist und so super needy wirst,
ja.
Ja, wird jedes Date mit dir echt super awkward. Und es ist nicht die beste Voraussetzung, um jetzt jemanden kennenzulernen.
Ja, das ist so.
Ja, okay. Also erstmal Matthias, vielen Dank, dass du da warst.
Voll gern. Super mit.
Danke.
Ja, vielen Dank. Danke für die
Einladung. Eine sehr große Bereicherung. Bald wieder. Nein, mal sehen. Du sagst tschüss.
Tschüss zusammen. Viel Spaß noch.
Tschüss.
Also wir haben jetzt noch ein, zwei Fragen übrig. Und zwar einmal, was vorhin, ich weiß nicht, ob wir das vorhin angesprochen hatten, aber wenn man jetzt so in diesem Szenario ist, man ist in einer Beziehung, man ist vielleicht auch mit dem Hintergrund da drin so, man will kein Sex vor der Ehe haben, aber vielleicht, keine Ahnung, fordert der Partner das oder vielleicht möchte der den nächsten Schritt machen, vielleicht wird einer irgendwann ungeduldig oder sagt, ja, er kann das nicht mehr so, können wir es jetzt vielleicht auch irgendwie ändern? Wie hast du das gemacht oder wie
geht man damit
wenn eine
Person sozusagen ungeduldig spezifisch mit dieser Frage Sex vor der Ehe wird oder?
Ja.
Ja, natürlich ist man, die Lage ist immer schwieriger, wenn ihr noch nicht im Voraus schon darüber gesprochen habt, welche Ziele ihr da eigentlich für diese Beziehung habt und welche Vorstellungen ihr halt von Dating auch habt. Das würde natürlich der Fall sein, es ist schwerer, ein Gespräch über sowas zu führen, wenn einer sagt, es fällt mir schwer, aber eigentlich weiß ich, wir sollten warten, da kann man einander immer noch darin stärken, zu sagen, ja, es ist schwer, aber wir bleiben dran. Also dazu kann ich vielleicht nochmal zurückkommen. Wenn die andere Person eigentlich eine ganz andere Vorstellung hat, ich glaube, da muss man halt, also da muss man stark bleiben, wenn man sich an seinen Werten da halten will. Und das bedeutet, die andere Person ist entweder enttäuscht und kann schlecht damit umgehen, was vielleicht auch ein Zeichen ist, wenn diese Person, Red Flag, wenn man so will, wenn die Person irgendwie das nicht als wichtig anerkennt, was dir wichtig ist.
Ja.
Besonders wenn es um den Glauben geht, wenn das jetzt deine erste Priorität ist, das sollte man einfach bedenken. Komm mal auf diese erste Situation zurück.
Ja.
Weil ich glaube, das ist etwas, worüber ich letztes Mal schon sprechen wollte. Wir hatten ja darüber gesprochen, wie es ist, zu warten auf eine Beziehung, bevor man in eine Beziehung ist. Und dass es für Christen und für Nicht-Christen schwer sein kann, aber oft für Nicht-Christen noch mal schwerer, weil irgendwie das als ein Erfüllungsort irgendwie gesehen wird oder eine Erfüllungschance. Wenn man aber in einer Beziehung ist, wie du gerade sagst, auch wenn beide Christen sind, kann man trotzdem vor diese, also man steht dann trotzdem vor diese Frage oder die Möglichkeit, quasi eine Barriere zu überspringen und zu sagen, okay, wir wollen Sex vor der Ehe haben oder was auch immer. Und da glaube ich, wie hält man sich da zurück? Mhm. Und ich glaube, es gibt verschiedene Sachen, die man tun kann, um sich darauf vorzubereiten, sozusagen auf solchen Situationen, wo es einem schwer fällt, weil man will, sozusagen einfach biologisch gesehen will man. Mhm. Und in unserer Kultur ist es ganz normal, dass man auf die gefühlte Bedürfnisse oder Emotionen, die man hat, dass man einfach schnell darauf reagiert. Also wir wenn uns ein Video nicht mehr gefällt, dann swipen wir einfach weiter. Man hat die Möglichkeit in so Dating-Apps wie Tinder sogar, dann swipe right, swipe left. Genau. Und also alles ist darauf aufgebaut in unserer Gesellschaft, dass wir schnelle Entscheidungen treffen können, um uns zu befriedigen. Und da, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir in manchen Sachen einfach lernen, zu entscheiden, zu warten. Und es kann Verschiedenes sein. Es muss ja nicht unbedingt in der Beziehung sein, aber auch innerhalb von der Beziehung, dass ihr schon gemeinsam entscheidet, wir gehen nicht diesen nächsten Schritt weiter, um es uns auch leichter zu machen, nicht den weiteren Schritt danach weiterzugehen. Also eine von den schwersten Sachen, glaube ich, für Jugendliche heute, was noch schwerer geworden ist, als ich damals ein Jugendlicher war, und da war es schon schwer, ja, ist Bibel lesen oder beten. Wir haben schon in den letzten Folgen oft darüber gesprochen. Mhm. Und eins der Gründe dafür ist, dass es etwas, wo man warten muss. Ich muss warten und lernen zu hören auf Gottes Stimme, seine Geschichte kennenlernen. Und sogar wenn es solche Sachen sind, übe solche Sachen, wo du diszipliniert sein musst. Und das hilft dir dann in weiteren Situationen, wie Sex vor der Ehe, diszipliniert zu sein.
Also jetzt zum Beispiel, kann man mit Bibel lesen, dass man da, oder auf Gottes Stimme hören, dass man nicht so zum Beispiel schnell sagt, okay, war jetzt nicht so als Übung mäßig, sondern wartet. Also meinst du sowas, oder?
Ja, was in unserer Zeit für alle Generationen mittlerweile sehr schwer ist. Aber ich glaube, für eure Generation ist es noch herausfordernder, und es liegt nicht an euch, sondern an unserer Zeit, auszuharren. Mhm. So ein Ausharrenvermögen zu haben, zu sagen, ich tue das nicht, ich halte mich an irgendwelchen Werten. Es ist so leicht in jeder Situation. Also wir reden mittlerweile davon, also wenn man auf Netflix viele Shows schaut oder sowas nacheinander, spricht man, oder eine Serie fertig schaut oder sowas, spricht man von Suchten. Und das ist noch nicht mal, wir verwenden diesen Begriff noch nicht mal, als ob es eine schlechte Sache wäre. Aber eine Sucht ist eine schlechte Sache. Das heißt, du hast keine Kontrolle über dich. Und wir suchten uns in allen Bereichen unseres Lebens durch das Leben durch. Und wir können in eine Beziehung reingehen und quasi uns durch die Beziehung suchten. Dass wir einen Schritt nach dem anderen, einen emotionalen High nach dem anderen suchen. Zuerst ist es vielleicht einfach Händchen halten, oder sich umarmen. So diese Person, die man umarmen will, dessen Hand man halten will, das fühlt sich in dem ersten Moment so großartig an. Und dann will man die nächste Sache und die nächste Sache. Und dann ist es so wichtig, glaube ich, einfach auch gemeinsam darüber zu reden, wo wollen wir die Grenze setzen? Und immer wieder, wenn ihr an diese Grenze stoßt, darüber zu reden, wollen wir hier anhalten? Können wir hier anhalten? Wir können viele Sachen, die wir uns gar nicht mehr anvertrauen. Mhm. Und ich glaube, das ist in Beziehungen auch der Fall.
Okay, also sagst du auch, es gab auch so diese Frage, so wie bin ich ein guter Freund, eine Freundin beziehungsweise ein guter Partner? Das geht ja auch in die Richtung, dass man dann halt zum Beispiel miteinander redet.
Ja, Kommunikation ist auf jeden Fall sehr wichtig.
Was man sich wünscht, was würdest du noch sagen, wie man ein guter Partner ist? Also außer jetzt offen zu kommunizieren. Oder Sarah, du bist ja auch in einer Beziehung. Vielleicht jetzt auch was dazu sagen.
Aber was würdest du dir wünschen? Also wenn du irgendwie sagst, das wäre wichtig für eine Beziehung, was stellst du dir vor?
Also in meiner Beziehung war es früher immer extrem wichtig, dass mein Partner Christ ist, auf jeden Fall. Mein jetziger Partner ist kein Christ. Und trotzdem ist es mir so extrem wichtig, weil das Christsein für mich so eine extreme Priorität ist, dass mein Partner das auf jeden Fall akzeptiert und meine ganzen Gemeindeaktivitäten. Also ich bin im Technikteam, womit ich viel Zeit in der Gemeinde verbringe und dann jetzt beim Podcast oder bei Jam und so. Und es ist für mich einfach extrem wichtig, dass das von meinem Partner akzeptiert wird. und dass er mich da so weit unterstützt, auch wenn er selbst jetzt kein Christ ist. Hm. So. Das ist für mich so die Priorität, dass es halt wirklich akzeptiert wird von meinem Partner.
Hm. Ich glaube, so die wichtigsten, die Sachen, die einem am wichtigsten sind im Leben, es ist ja manchmal so, also ich würde sogar sagen, so in meiner Vergangenheit, es gab auch eine Beziehung, worauf ich mich eingelassen habe. Die Person war auch Christin, aber es wurde relativ schnell klar, dass uns andere Prioritäten, also sehr wichtige Prioritäten, was die Wichtigkeit von unseren Familien anging, Zeit mit denen zu verbringen, und eine gewisse Respekt irgendwie vor anderen Leuten zu zeigen. Solche Sachen waren nicht gleich priorisiert zwischen uns beiden. Das macht, also man muss einfach über Prioritäten sprechen. Natürlich vor einer Beziehung ist es manchmal ein bisschen schwer. Beide Leute wollen, also wenn man schon so in die Richtung geht, beide Leute wollen eine Beziehung. Deshalb zeigen sie sich auch manchmal nicht ganz so ehrlich und offen, wie sie es könnten. Auch deshalb ist es so wichtig, dass man versucht, langsam die Beziehung anzufangen. Weil du lernst die Person anders nach Anfang der Beziehung als davor. Das heißt jetzt nicht für irgendwelche Leute, die das nicht getan haben. Ich habe es auch nicht gut gemacht in dieser einen Beziehung. Aber da schützt du dich einfach. Das macht so einen riesengroßen Unterschied, ja, wenn man der anderen Person vertrauen kann und weiß, was sie denken.
Ja, genau. Und jetzt kann man vielleicht nochmal darauf eingehen, oder kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, was die Bibel darüber sagt, so über dieses, also einmal über das Thema, was mich jetzt so interessieren würde, zum Beispiel, für die Bibel, ob es okay ist, wirklich als Christ mit jemandem zusammen zu sein, der kein Christ ist. So, das würde mich jetzt so interessieren.
Und auch generell so, wie man ein guter Partner ist. Aber ja, auch genau.
Ja. Ja gut, in der Bibel hat man natürlich eine ganz andere kulturelle Situation. Das heißt, von Dating ist jetzt nicht irgendwie die Rede, weil sowas gab es einfach zu der Zeit noch nicht.
Man wurde verheiratet oder wie lief es genau?
Also es war meistens so, dass Familien sich darauf geeinigt haben, wer dein Partner, wer dein Ehemann oder Ehefrau wird. Da gibt es tatsächlich so manche Stellen, wo das angesprochen wird. Paulus spricht zum Beispiel an in seinem ersten Korintherbrief, dass, also er spricht da von verheiratete Paare. Also in der antiken Welt zu seiner Zeit, sobald du erwachsen warst, du wurdest verheiratet. Also diese Singles gab es in dem Sinn nicht. Aber er sagt zu den verheirateten Paaren, wenn du Christ wirst und einen nicht-christlichen Partner oder Partnerin hast, bleib bei dieser Person zusammen. Also dieser Eid wird da immer noch anerkannt, dass du eigentlich, also ihr seid eine Einheit. Auch wenn diese Person nicht Christ oder Christin ist. Tatsächlich ist es so, wenn er zu Leuten spricht, die noch nicht verheiratet sind, ermutigt er sie dazu, ledig oder Single zu bleiben, was krass für die Zeit ist, weil das hat man nicht getan. Also wenn jetzt der Ehemann gestorben ist, hat er gesagt, bleib Single, heiratet nicht nochmal. Gebt euch voll für den Dienst hin, für Gott, wenn ihr das könnt. Wenn ihr das nicht könnt, dann heiratet wieder und dann sagt er schon, dass Christen heiraten sollten. Das hat mehrere Gründen. Einige von denen haben wir jetzt schon angesprochen. Das ist einfach, ich bin ja in einer Gemeinde aufgewachsen mit einem Pastor als Vater und ich habe das einfach sehr oft gesehen, dass es ist nicht leicht, mit einer Person verheiratet zu sein, wo die wichtigste Beziehung in deinem Leben eigentlich die Beziehung zu Jesus ist. und diese Person, die das nicht nachvollziehen kann. Also die Person kann es vielleicht respektieren, aber es ist trotzdem hart, wenn du über diese wichtigste Sache nicht sprechen kannst. Genau.
Aber es kann trotzdem funktionieren, aber es ist hart, oder?
Also es wird nicht dazu ermutigt, es wird dagegen ermutigt. Ja. Das muss man so sehen und so sagen. Ob es funktionieren kann, also ich glaube, Gott hat aus ganz vielen Situationen, die nicht so von ihm auf der Art und Weise gewollt sind, immer noch gebraucht zum Guten. Man sollte natürlich nicht etwas, sich für etwas entscheiden, wo man weiß, es gibt einen besseren Weg, und sich für einen schwereren Weg entscheiden. Also das ist, glaube ich, nicht logisch, wenn man jetzt schon in der Situation ist. Ich will da nicht zu persönlich oder sowas werden. Ich glaube, an der Stelle ist es da, da muss man selber auch mit Gott darüber sprechen und mit den Leuten sprechen, die in deinem Leben auch sind und dich begleiten auf diesem Weg. Wir haben ja gesagt, Gemeinschaft ist so wichtig für diese Entscheidungen, die man mit Gott geht und überhaupt für die Beziehung mit Gott. Und da ist es best, so die Ratschläge von den Christen zu holen, die man vertraut, weil man weiß, sie sagen es dir auch ehrlich, aber die lieben dich auch.
Sehr schön.
Ja, danke dir, auch Chris, dass du das mit uns hier schon so lange auch immer durchziehst. Yes. Also wir kommen jetzt zum Ende der Folge. Ja, falls ihr noch Fragen habt zu dem Thema in der jetzigen Folge, zu Ehe, zu Beziehung etc., was auch immer, schreibt uns gerne auf Instagram. Und unser Name heißt youththeotalk.de. wir freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt. Wenn nicht, ist auch okay. Aber ja. Und ich bin übrigens, ich kann ja noch sagen, ich weiß nicht genau, wann ich wieder hier in diesem Podcast sein werde, weil ich gehe jetzt für ein Jahr in eine Jüngerschaftsschule. Ich weiß auch nicht, wann diese Folge rauskommt. Also ganz grob kann man sagen, man lernt mehr über Jesus, mehr über Gott und wendet das auch praktisch an. Das heißt auch praktisch theologisches Seminar, anders formuliert. Aber deswegen weiß ich nicht genau, inwiefern ich jetzt noch in den nächsten Podcast-Folgen dabei sein werde. Aber trotzdem, kein Grund hier das nicht anzuhören, weil es sind sehr coole weitere Moderatoren da.
Also Naomi und ich, und vielleicht erweitert sich unser Team ja auch noch in den nächsten Monaten, werden das auf jeden Fall weiterhin durchziehen hier. Und sobald Mareike wieder da ist, wird sie auf jeden Fall auch wieder dabei sein.
Yes, oder wenn ich mal zu Besuch bin, bin ich vielleicht auch mal da. Genau, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt labern wir auch ein bisschen viel jetzt schon. Chris lacht schon da in der Ecke. deswegen sagen wir einfach mal
tschüss und bis zur nächsten Folge.
Yes.
Bis dann. Ciao.